Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir stehen heute Abend in Lukas 22. Letztes Mal haben wir schon begonnen und haben gesehen, wie der Herr Jesus die Passafeier begonnen hat mit den Jüngern. Eine Passafeier, die ihm so viel bedeutete, dass er sagte in Lukas 22, Vers 15, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Also eine tiefe Sehnsucht. Und wir haben letztes Mal gesehen, wie im Verlauf von diesem Passa, Seder heißt Ordnung, und man nennt Passa Seder den üblichen Ablauf einer solchen Feier im Judentum. Und wir haben also gesehen, wie im Verlauf dieser üblichen Feier der Herr dann das Abendmahl eingesetzt hat. Wir sind immer noch an diesem Abend und lesen jetzt weiter ab Vers 24. Darf ich bitten, Edmund, und zwar zunächst mal bis Vers 38.
Es erhob sich auch ein Zank unter ihnen, wer von ihnen als der Größte anzusehen sei. Er aber sagte zu ihnen, die Könige der Völker herrschen über sie und ihre Machthaber werden Wohltäter genannt. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll wie der Jüngste sein und der Vornehmste wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist es nicht der, der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie der Diener. Ihr aber seid es, die ihr in meinen Anfechtungen bei mir ausgeharrt habt. Und ich übergebe euch das Reich, wie es mir mein Vater übergeben hat, sodass ihr an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten sollt. Der Herr aber sagte, Simon, Simon, gib Acht, der Satan hat versucht, bei euch die Spreu vom Weizen zu trennen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dereinst zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Er sagte aber zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sagte, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, bevor du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und er sagte zu ihnen, als ich euch ausgesandt habe, ohne Beutel, ohne Tasche und ohne Sandalen, habt ihr da je Mangel gehabt? Sie sagten, niemals. Da sagte er zu ihnen, aber nun, wer einen Beutel hat, der nehme ihn, ebenso auch die Tasche. Wer aber nichts hat, verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, es muss noch das an mir vollendet werden, was geschrieben steht. Er ist unter die Übeltäter gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben ist, das hat eine Vollendung. Sie sagten aber, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sagte zu ihnen, es ist genug.
Vielen Dank. Wir haben letztes Mal gesehen, dass bei einer Passafeier das Sitzen am Tisch eben nicht mehr das Übliche war im Judentum vor 2000 Jahren. Und zwar hat man das geändert. In alttestamentlicher Zeit hat man sich zu Tisch gesetzt, aber mit dem Einmarsch der römischen Besatzungsmacht, 63 vor Christus, übrigens am Yom Kippur, mit einem furchtbaren Blutbad in Jerusalem, da hat sich alles geändert. Die Römer haben nicht nur ihre politische Macht nach Israel gebracht, sondern auch ihre römische Kultur. Und die Rabbiner haben gesagt, seht ihr, die reichen Römer, die liegen zu Tisch, auf Matten. Im Gegensatz eben zu ihren Sklaven, die sitzen zu Tisch. Und darum sollen wir am Passafest auch zu Tische liegen, nicht zu Tische sitzen. Und zwar, weil das ja das Fest ist, das uns daran erinnert, dass wir Sklaven in Ägypten waren und freigekommen sind. Und darum liest man eben ganz wörtlich übersetzt in Lukas 22, Vers 14, und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Gibt es gewisse Übersetzungen, die haben, setzte er sich zu Tisch? Ja. Das ist aber eben quasi schon kulturell umgedeutet für Europäer. Aber es geht halt dabei was verloren. Es war eben ein Liegen zu Tisch. Und zwar, der typische römische Tisch war dreiteilig, darum heißt er Triclinum. Und die Liegematten waren dann so angesetzt, ich habe nur angedeutet, also im Ganzen sollten wir 12 plus eine haben. Der Herr war der Gastgeber an diesem Festabend und die 12 Apostel waren die Geladenen. Aber 2 Jünger hatten eine ganz besondere Position. Und zwar haben wir gesehen in Kapitel 22, Vers 8, und er sandte Petrus und Johannes und sprach: Geht hin und bereitet uns das Passa, damit wir es essen. Das heißt also, aus den Jüngern waren 2 ganz speziell berufen, an diesem Abend zu bedienen. Noch mehr, sie mussten auch das Passalamm im Tempel schlachten lassen, es dann zum Obersaal bringen, wie wir das letztes Mal gesehen haben, wollen wir nicht wiederholen. Das war ihre Aufgabe. Und darum können wir ableiten, wo die an diesem Abend nicht gesessen, sondern gelegen haben. Johannes hier, eben beim Triclinum, da wo man dann schnell wieder weg und auch wieder hinkommen kann, um zu bedienen, um etwas zu holen, um etwas zu bringen. Und Petrus auf dieser Seite. Der Jesus lag gerade neben Johannes. Und das wissen wir aus Johannes 13, dass dem so war, ganz eindeutig. Und zwar lesen wir in Vers 24, Vers 25 meine ich, kannst du lesen, Edmund?
Jener lehnte sich an die Brust Jesu und sagte zu ihm: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Es ist der, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er tauchte den Bissen ein und gab ihn Judas, Simons Sohn, dem Iskariot.
Danke. Also, es heißt hier, dass Johannes an der Brust Jesu lag und sogar, dass er in seinem Schoß lag. Jetzt, wie kann man sich das vorstellen? Eben so ganz einfach. Dadurch, dass Johannes hier lag und mit dem Arm stützte man sich den Kopf ab, mit der anderen Hand nahm man die Esswaren vom Tisch. Wenn Johannes beim Liegen ein bisschen zurückging, dann kam er automatisch mit dem Kopf an die Brust des Herrn Jesus. Das heißt es, dass er eben an seiner Brust war, in seinem Schoß. Wie es in Vers 23 heißt. Einer aber von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch in dem Schoß Jesu. Warum können wir sagen, dass Petrus wohl hier lag? Das kann man ableiten, wenn man sich überlegt, er war jedenfalls weit weg von dem Herrn. Denn in Vers 21 sehen wir, der Herr war ganz erschüttert. und erklärte, einer von euch wird mich überliefern. Alle schauen sich an, wer könnte das sein? Und dann lesen wir eben Vers 23, dass Johannes, das ist immer im Johannesevangelium der Jünger, den Jesus liebte, lag im Schoß Jesu. Und nun Vers 24, diesem winkt Simon Petrus, damit er frage, wer es wohl sei, von dem er rede. Also er war weit weg, ganz im Kontrast zu Johannes. Und weit weg konnte er ihm Zeichen geben, er soll bitte aufklären, wer das sein könnte, auf den der Herr da andeutet. Und was war das Zeichen an diesem Abend, dass Judas der Verräter sein würde? Können wir das nochmals zusammenfassen vom letzten Mal?
Der Ehrengast.
Wie?
Dem Ehrengast wurde dieser Bissen gegeben.
Jawohl, dem Ehrengast wurde ein spezieller Bissen mit Brot gegeben. Nicht wahr, der Herr weist ja schon darauf hin, dass in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist, Vers 18, wird das erwähnt hier, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Das ist ein Zitat aus Psalm 41, Vers 10. Also einer der Jünger wird Brot essen, und zwar mit dem Messias, der mit mir das Brot isst. Und das wird dann der Verräter sein, der eben hinterhältig plötzlich seine Verse ausschlägt gegen den Herrn. Das meint seine Verse gegen mich erhoben. Und dann sehen wir, wie das geschah, Vers 26. Jesus antwortete, der ist es, dem ich den Bissen, wenn ich ihn eingetaucht habe, geben werde. Als er nun den Bissen eingetaucht hatte, gibt er ihn Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Und so weiter. Und der Herr sagt nur noch, was du tust, tu es schnell. Und er geht dann hinaus. Vers 30, als er nun den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Das war also Brot. Und was war dabei? Eingetaucht heißt es hier. Das ist Repetition vom letzten Mal.
Salzwasser und Essig.
Fruchtmus. Aber das mit Salzwasser und Essig, wir kommen gleich noch darauf, weil meine Frage war ja zu Beginn schon falsch. Ich habe gesagt, was war das Zeichen des Verräters? Ich hätte sagen müssen, welches waren die Zeichen? Es gab zwei Zeichen. Und zwar, beides Mal musste man etwas eintauchen. Ich war an jedem Passafest, auch heute noch, fragen die Kinder und sie müssen aufsagen, Man ist der Nah, Halayla Hazot. Worin unterscheidet sich diese Nacht von allen anderen Nächten? In allen Nächten, da essen wir bittere Kräuter und auch andere Kräuter. In dieser Nacht essen wir nur bittere Kräuter. In allen Nächten tauchen wir nicht ein, aber in dieser Nacht tauchen wir zweimal ein. Und das ist eben eines von diesen zwei Malen. Man nimmt Matze, also ungesäuertes Brot, zusammen mit Bitterkraut. Und zwar in Erfüllung des Gebots in 2. Mose, wo es heißt, dass man Brot, ungesäuertes, mit bitteren Kräutern essen muss. Und das wird dann eingetaucht in Früchtemus. Man sagt dem Charoset. In Charoset eingetaucht, das Früchtemus, was bedeutet das? Ja, also wenn es dann ein bisschen braun wird, nachdem es an der Luft gestanden hat, dann bekommt es eben die Farbe von den Lehmziegeln in Ägypten. Es soll daran erinnern, dass die Israeliten in Ägypten diese schreckliche, schwere Arbeit tun mussten. Wird das eben so eingetaucht. Und das machen alle an diesem Abend. Aber der Herr gibt einem den Bissen. Und damit wird er eben ausgezeichnet als der VIP des Abends. An diesem Abend war Judas der VIP. Und wir werden gleich noch sehen, Judas lag offensichtlich da. Wir werden es mit dem anderen Zeichen noch deutlicher sehen, denn er musste zur gleichen Zeit in die gleiche Schüssel eintauchen, beim anderen Zeichen. Das geht natürlich nicht so gut wie da, ja? Aber hier geht das sehr gut. Und diesen Bissen bekommt Judas. Und diese bitteren Kräuter sollten ihn daran erinnern, welche bittere Tat des Verrats er nun begehen würde. Und dann ging er hinaus. Das ist die letzte Handlung vor dem Hauptmahl, wenn man dann das Passahlamm isst. Das heißt also, bevor die Hauptmahlzeit begann, ging Judas hinaus. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, denn das macht klar, dass Judas beim Abendmahl, dass der Herr dann nachher einsitzt, dass er nicht dabei war. Er ging vorher hinaus. Gut, das war das eine Mal eintauchen. Und das zweite Eintauchen, wo finden wir das? Da müssen wir aufschlagen, Matthäus 26, es ging auch Markus 14, dort wird das auch erwähnt. Matthäus 26, liest du Edmund Verse 20 bis 23.
Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Und als sie aßen, sagte er: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt, und jeder von ihnen fing an und sagte zu ihm: Herr, bin ich es? Er antwortete: Der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der wird mich verraten.
Ja, danke. Das ist eben ein anderes Eintauchen. Hier nimmt man Erdfrucht. Heute wird das gemacht mit Peterli, oder das kann auch etwas anderes sein. Aber das wird eingetaucht in die Schüssel, entweder mit Salzwasser. Und da haben die Rabbiner gesagt, das erinnert uns an die vielen Tränen, die die Israeliten in Ägypten vergossen haben. Oder eben Rotweinessig. Und da haben Rabbiner erklärt, das erinnert uns an 1. Mose 37, Vers 31, wo wir lesen, dass die Brüder von Josef sein Kleid eintauchten. Das gleiche Wort, eintauchen, in das Blut des Ziegenbockes. Und das passt eben so eindrücklich. Judas taucht ein, diese Erdfrucht, in Weinessig, und das war das Zeichen, dass er nun gehen würde und sich an dem Herrn Jesus vergreift. Aber das Interessante eben, der Herr taucht mit ihm ein. Und das ist auch Repetition vom letzten Mal. Der Herr Jesus sagt ja in Johannes 10, niemand nimmt das Leben von mir. Ich lasse es von mir selbst. Niemand hätte den Herrn kreuzigen können, wenn er nicht bereit gewesen wäre, diesen Weg zu gehen. Aber er ließ sich in Sünderhände überliefern und hat sein Leben gegeben, wie er in Johannes 10 sagt: Ich habe Gewalt, mein Leben zu lassen, und habe Gewalt, das Leben wieder zu nehmen, an mich zu nehmen. Also auch die Kraft der Auferstehung, die war in ihm selbst. Und drum, der Jesus hat sich selber hingegeben. Wir können mit Paulus sagen, Galater 2, Vers 20, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selber für mich hingegeben hat. Aber wir haben hier gerade die zwei Seiten, die menschliche Verantwortung. Judas in eigener Entscheidung hat sich dafür entschieden: Ich werde helfen, dass man meinen Herrn verhaften kann und ihn ebenso in die Hand der Feinde übergeben kann. Aber der Herr mit ihm zusammen, weil er bereit war, diesen Weg zu gehen. So waren sie da beide über Tisch. Und das macht natürlich noch etwas klar, wenn Judas da so nahe gelegen ist, wenn der Herr zwischendurch mit dem Kopf etwas zurückging, dann kam er in die Brustgegend von Judas. Das war das Schrecklichste für ihn. Ich meine, sein Herz hatte einen Puls, der war viel höher als normal. Und man hat ja manchmal das Gefühl, wenn man aufgeregt ist, jeder merkt, dass einem fast die Brust verplatzt. Ja, und so war das also dieses zweimalige Eintauchen. Das Eintauchen hier zusammen in der Schüssel, das geschieht immer ganz am Anfang der Feier. Das ist schon der dritte Punkt. Erster Punkt ist, der Hausvater nimmt den Kelch und segnet ihn. Und dann wäscht er, der Hausvater, allein seine Hände und dann kommt die dritte Station, Karpas nennt man das, Erdfrucht eingetaucht, eben in Weinessig. Und das, was wir gesehen haben mit dem Brot, mit dem Bissen für den VIP, das ist die letzte Station in all den Stationen vor der Hauptmahlzeit. Das nennt man Korech. Jede Handlung hat einen eigenen Namen. Und dann ging Judas hinaus. Und eben noch heute fragen die Kinder, warum tauchen wir in dieser Nacht zweimal ein und sonst machen wir das nie? Und genau dieses zweimalige Eintauchen, das waren die zwei Zeichen im Blick auf Judas und seine verräterische Tat. Aber eben, das hilft uns ein bisschen zu verstehen, Petrus hier abseits und er möchte von Johannes wissen. Johannes war also am besten informiert oder konnte sich am besten informieren, wer ist das? Aber eben, das war ja Ausgangspunkt, die Frage bezüglich Johannes und Petrus. Beide waren Diener. Beide hatten an diesem Abend, kann man sagen, den letzten Platz eingenommen. Aber eben Johannes irgendwie hat den Platz als Diener, aber das ist eigentlich der schönste Platz gewesen. Darum nennt er sich auch der Jünger, den Jesus liebte. Der Herr liebte jeden Jünger. Aber warum schreibt Johannes so in seinem Evangelium? Weil er sich am meisten der Liebe des Herrn bewusst war. Und darum schreibt er dann auch in seinem Evangelium über den Jesus als ewigen Sohn im Schoß des Vaters. Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzige Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgetan. Und das Bild dahinter ist eben der Jesus, der Vater, von Ewigkeit her in glücklicher, innigster Gemeinschaft. Und Johannes wusste, was das heißt, im Schoß Jesu zu sein. Darum konnte er am besten schreiben über das Thema des ewigen Sohnes, dass er in dieser Gemeinschaft der Liebe mit dem Vater war von Ewigkeit her. Und benutzt dann eben diesen gleichen Ausdruck im Schoß. Hat also nichts zu tun mit dem Bild eines Kindes im Schoß des Vaters, sondern es ist ausgegangen von diesem Bild der Tischgemeinschaft. Aber jetzt verstehen wir, Petrus hatte es schwierig an diesem Abend. Er hatte als Diener wirklich den allerletzten Platz. Und jetzt versteht man, warum dann nach dem Abendmahl diese Frage da aufkommt. Es wird nicht gesagt, wer die aufgebracht hat. Aber irgendwie wird das Diskussionsthema, wer ist eigentlich der Größte? Ist das nicht interessant? Ausgerechnet an diesem Abend, wo Petrus deutlich den letzten Platz einnimmt. Eben, die zwei waren Diener des Abends, aber dieser Diener war nahe beim Herrn und dieser war weit weg. Und da kommt diese Frage auf, Vers 24 in Lukas 22. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Und ich meine jetzt unter uns besprochen. Petrus ist nicht da. Petrus war der Größte unter den 12 Aposteln. Er war der führende Apostel und wir sehen das auch dann in der Apostelgeschichte. Er hatte den Auftrag, an Pfingsten mit dem Schlüssel das Reich der Himmel für die Juden zu öffnen. Er hat die Pfingstpredigt gehalten, die anderen Apostel waren auch da, aber er hat die Pfingstpredigt gehalten, es sind 3000 zum Glauben gekommen und der Herr hat ja ihm in Matthäus 16 die Schlüssel des Reiches der Himmel gegeben. Das ist nicht das Himmelreich, sondern das Reich der Himmel, das ist das Reich Gottes hier auf Erden, aber von Gott im Himmel regiert. Und er musste den Juden öffnen. Später in der Apostelgeschichte, als das Evangelium über die Juden hinausgeht, in Apostelgeschichte 8 ist das erst, da geht Philippus zu den Samaritanern. Viele kommen zum Glauben, bekehren sich, werden getauft, aber sie bekommen den Heiligen Geist nicht. Und erst als Petrus und Johannes nach Samaria kommen, ihnen die Hände auflegen, bekommen sie den Heiligen Geist. Und dort hat Petrus seine Aufgabe erfüllt, das Reich Gottes wird aufgeschlossen für die Samaritaner. Die Samaritaner waren ja in tiefer Feindschaft mit den Juden damals. Hätten die sofort den Heiligen Geist bekommen aufgrund der Predigt von Philippus, hätte das die erste Spaltung in der Gemeinde gegeben, in der Kirchengeschichte. Und die hätten sich gesagt, wir sind Christen, aber wir sind samaritanische Christen, wir haben nichts mit den Juden zu tun. So wie wir auch früher nichts mit ihnen zu tun hatten. Aber dadurch, dass sie akzeptieren mussten, dass zwei jüdische Apostel ihnen die Hände auflegen mussten, nicht damit etwas durch die Hände fließt, nichts Mystisches und Abergläubisches. Die Hände auflegen bedeutet, sich identifizieren. Sie mussten sich also eins machen mit den jüdischen Gläubigen, und dann hat Gott bestätigt und den Heiligen Geist gegeben. Und schließlich in Apostelgeschichte 10, Petrus bekommt durch eine Vision von Gott den klaren Auftrag, jetzt geht das Evangelium hinaus, wirklich zu den Heiden, die nicht noch ein bisschen mit Israel verwandt sind wie die Samaritaner. Und aufgrund dieser Vision geht er dann in das Haus des Hauptmannes Cornelius und predigt. Und da kommen Leute zum Glauben und sie bekommen sofort den Heiligen Geist und dann tauft sie Petrus und sagt, denen kann man auch die Taufe nicht verwehren, wenn sie den Heiligen Geist bekommen haben. Und da hat Petrus gewissermaßen den Heiden aufgeschlossen. Und nachher geht es in der Apostelgeschichte weiter. Die Aufgabe von Petrus, die wichtigste Aufgabe, ist dann erfüllt. Ab Kapitel 13 kommt der Bericht über die Missionsreisen des Apostels Paulus und Petrus geht in den Hintergrund. Aber er war wirklich der Führer der 12 Apostel und er hatte auch diese Hauptaufgabe, eben diesen drei verschiedenen Gruppen das Reich der Himmel, das Reich Gottes aufzuschließen. Aber der Herr Jesus erklärt, unter den Gläubigen ist das so, nicht wie bei den Königen. Und das haben wir gelesen ab Vers 25. Die Könige der Nationen herrschen über sie und die, die Gewalt über sie ausüben, werden Wohltäter genannt, ihr aber nicht so. Der Größte sei wie der Jüngste, der Führende wie der Dienende. Und Petrus hat diesen Platz eingenommen. Aber er fühlte sich offensichtlich verletzt an diesem Abend. Aber der Herr macht klar, ihr werdet den höchsten Platz hier auf Erden noch bekommen. Er sagt ja ausdrücklich in Vers 30, dass sie vorgesehen sind im Plan Gottes, dass sie einmal im Reich Gottes, das ist das tausendjährige Friedensreich, da werden sie an dem Tisch des Messias sitzen. Und sie werden auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und man muss hier im Klaren sein, das Volk Israel wird im tausendjährigen Friedensreich die höchste Nation werden über alle anderen Nationen. Aber über dieser höchsten Nation von allen Nationen werden die 12 Apostel als Richter auf Thronen eingesetzt werden. Und der Führende dieser 12 war immer Petrus. Aber der Herr hatte ganz bewusst ihm diesen Platz an diesem Abend zugewiesen. Aber dann sehen wir, damit hatte er so Mühe. Der Herr spricht dann in Vers 31, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten, wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Und wir sehen, in Vers 33 sagt Petrus, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und in anderen Evangelien, Texten sehen wir sogar, dass er der Einzige wäre, wenn alle sich ärgern würden an dem Herrn, er ist bereit, zum Herrn zu stehen. Und genau er kam in dieser Nacht auf so furchtbare Art zu Fall, indem er den Herrn verleugnet hat. Aber sehen wir, irgendwie hat ihn diesen Platz gestochen an diesem Abend. Und das hat ihn dazu gebracht, dass er extremistisch war, indem er gesagt hat, wenn alle anderen sich ärgern, ich nicht. Er hätte ja sagen können, Herr, es ist einfach mein Wunsch, ich möchte wirklich bei dir bis zum Letzten bleiben. Aber nein, er sagt, ich werde. Und wir haben ja nichts, was in der Zukunft ist, in der Hand. Gar nichts. Und er hat eben sich da so weit hinaus gelehnt. Und darum hat der Herr ihm vorausgesagt, du wirst in dieser Nacht, in dieser Sache zu Fall kommen. Aber der Herr hatte einen guten Plan gehabt. Er spricht bereits von der Wiederherstellung. Vers 32 liest nochmals Edmund.
Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dereinst zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder.
Jawohl. Bei dir steht zurückgekehrt, bei mir umgekehrt. Ist alles richtig, es ist alles korrekt. Umkehren, zurückkehren. Gewisse Übersetzungen, das war Luther natürlich, hat bekehrt. Und das hat dann zur Frage immer geführt, bis zum heutigen Tag kommt das, ja, hat denn Petrus sich erst da bekehrt? Nein, das ist ein Übersetzungsproblem. Bei der Bekehrung muss man ja zu Gott umkehren. Aber das gleiche Wort wird eben auch gebraucht, wenn ein Gläubiger einen falschen Weg gegangen ist, muss er auch umkehren. Aber wenn wir im Deutschen benutzen das Wort Bekehrung, dann meinen wir diese bewusste Umkehr, die dann auch zur Wiedergeburt führt. Und das wird nicht wiederholt. Die Wiedergeburt ist einmalig im Leben. Aber es ist eben so, dass wir als Gläubige immer wieder, wenn wir falsche Wege gegangen sind, müssen wir umkehren. Und der Herr sagt also nicht, wenn du dann einmal quasi bekehrt und wiedergeboren bist, dann, nein. Er sagt, wenn du wiederhergestellt sein wirst, dann hast du einen Auftrag an anderen. Und die muss er dann stärken. Also der Herr hat das eigentlich zugelassen, alles im Blick auf einen künftigen Dienst dieses Mannes. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir nicht mehr einen Petrus, der sich selbst überschätzt. Aber der bereit ist, die Aufgaben, die der Herr gibt, zu tun und hinsteht. Und nicht sagt, ja, könnte nicht ein anderer das jetzt machen und zu Cornelius gehen. Warum soll ich jetzt aufschließen? Nein, er hat den Auftrag bekommen, aufzuschließen. Das macht er. Aber nicht mehr in dieser Art, wie wir in den Evangelien immer wieder finden, dass er zu schnell war. Vorschnell. Und eben auch da war er vorschnell. Aber interessant ist ja Folgendes. Der Herr sagt, Simon, Simon. Warum sagt er nicht Petrus, Petrus? Hat jemand eine Erklärung?
Seine alte Natur hat er dort erwähnt.
Du musst vielleicht noch mehr erklären. Dir ist schon alles klar, das macht die Antwort deutlich.
Klar, wie eine Erläuterung zu
Genau. Also Simon, müsste man vielleicht noch erklären, das war der ursprüngliche Name. Und Petrus, das war der Name, den der Herr ihm gegeben hat, als er zum Glauben kam, in Johannes 1, an den Messias. Und da sagt er, du sollst Petrus heißen. Also Simon erinnert uns an sein, wie du sagst, an sein altes Leben. Und darum erinnert der Herr den Petrus daran, du hast eine sündige Natur in dir. Obwohl du ein bekehrter, echter Gläubiger bist, ein treuer Gläubiger, das war er. Aber er sagt Simon und nicht nur einmal, Simon, Simon. Ja, was wolltest du sagen?
Das ist eine der wenigen Stellen, dass der Herr zweimal den Namen ruft. Abraham, Simon, Simon und so weiter. Samuel.
Jetzt haben wir schon drei. Wer hilft?
Martha,
Saul. Und gibt es noch eine schönere Zahl als fünf?
Saulus.
Ja, Saul, das wurde schon gesagt. Jetzt musst du noch mehr. Mose. Und Jakob. Ja, wer aufschreiben will, 1. Mose 22, Abraham, 1. Mose 46, 12, Jakob, 2. Mose 3, ich wiederhole einfach. Das machen wir so, wir diktieren in der Primarschule. Die Lehrerin hat weitergefahren und man muss dann am nächsten Mal dann versuchen. 2. Mose 3, Mose, 1. Samuel 3, Samuel. Lukas 10, Martha, Lukas 22, Simon, Apostelgeschichte 9, Saul. Also nochmals, Abraham, 1. Mose 22, Jakob, 1. Mose 46, Mose, 2. Mose 3, Samuel, 1. Samuel 3, Lukas 10, Martha und Lukas 22, hier Simon und Apostelgeschichte 9, Saul. Siebenmal. Übrigens, in der rabbinischen Literatur wird das auch erwähnt. Es gibt Abraham, Jakob und so weiter. Und da kommen sie auf vier. Aber erst mit dem Neuen Testament haben wir das Ganze und dann kommen wir auf sieben Stellen, wo Gott den Namen doppelt erwähnt. Und natürlich alles im Licht von Jesaja 43. Fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Also wenn der Herr unseren Namen ruft und dann erst noch doppelt, das hat etwas ganz Besonderes zu bedeuten. Aber hier ist es eine ganz ernste Warnung. Petrus, pass auf, dass dich dieser letzte Platz eben nicht, dass dir der nicht zum Verhängnis wird. Und es ist ganz klar, der Satan hat ein Ziel. Der hatte also Petrus im Visier. Und nicht nur Petrus, wen auch noch? Ja, und wer auch noch? Wie?
Alle anderen.
Wieso sagst du das? Jetzt gerade aus diesem Text? Ja, Vers 31. Siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten. Er sagt zwar Simon, aber dann sagt er, der Satan hat euch begehrt. Und in der englischen Bibel haben wir das Problem, dass es dann heißt, you. Ja, aber dann denkt man eben, you. Simon, ja? Aber dann sieht man, wie wichtig es ist, dass man die Bibel auf Altenglisch liest, in der King James. Dann ist es eben nicht thou. Allerdings, der Herr braucht es, aber ich habe für dich, for thee, gebetet. Aber vorher sagt er, der Satan hat euch, ye, für you, ja, begehrt. Aber im Deutschen haben wir das Problem nicht. Da muss man also im Englischen, in der modernen Übersetzung, muss man das reinschreiben. Hier sind Mehrzahl gemeint, da ist you Einzahl gemeint. Das ist also das Eindrückliche, der Herr sieht Simon, Petrus ganz speziell, aber er sieht alle Jünger. Denn alle waren im Visier. Der Teufel hat ein Ziel gehabt, wirklich auf die Jünger des Herrn generell loszugehen. Und zwar, mit allen hat er das vor, euch zu sichten wie den Weizen. Ja, was heißt das Sichten? Was macht man da? Jetzt sieht man, wie wichtig es ist, historische Landwirtschaft.
Spreu vom Weizen
trennen. Spreu vom. Ja, aber ist denn das nicht beim Dreschen so?
Ja.
Aber das ist der Herr sagt ja, euch zu sichten, nicht euch zu dreschen.
Ja, aber das muss ein anderes Wort sein, oder? Was Gleiche heißt.
Im Griechischen ist es effektiv das Wort für sichten, und sichten bedeutet eigentlich durch ein Sieb hindurchgehen. Ja? Ja, genau. Also es geht genau um das, was du sagst, um die Trennung von Spreu und Weizen, aber das wird eigentlich in zwei Stufen gemacht im Altertum. Zuerst das Dreschen, man legt also die abgeschnittenen Stängel und Ähren auf den Boden und dann schlägt man sie mit dem Dreschschlägel aus, und das gibt schon eine Trennung. Und dann der zweite Schritt ist nicht sichten, sondern
Worfeln.
Da nimmt man dann eben Gabel, Heugabel, und wirft das hoch, und die leichten Teile werden in der Tenne durch den Wind weggetragen und die schweren Teile fallen nieder. Aber das reicht dann eben noch nicht, das Worfen allein. Ich glaube, der Herr sagt in Matthäus 3 von Johannes dem Täufer, dass er die Schaufel in der Hand hat und dass er worfelt. Also das Worfeln kommt auch vor, und natürlich das Dreschen kommt in der Bibel vor, und hier jetzt eben das Sichten. Dann nimmt man noch die kleineren Teile, da sind immer noch Spelzen dran und Grannen und noch Stängelteile. Spelzen, was ist das? Ja, das sind so Blättchen, die wichtig sind, um das Korn zu schützen, aber das muss weg. Und das geht beim Weizen relativ leicht weg. Schwieriger ist es beim Hafer, und darum wird das natürlich dann teurer im Verkauf, weil da eine größere Arbeit ist. Und in die Grannen, das sind die Härchen beim Weizen, und dann eben noch Stängelteile, bis man dann wirklich das, was man will, das Korn hat. Und wenn der Teufel also hier begehrt, quasi die durch die Feinunterscheidung durchzulassen, durch das Sieb, dann geht es also darum, eben, dass am Schluss aber eben sichtbar wird, was ist an diesen Jüngern eben echt und was nicht echt. Und der Herr warnt ihn also, Petrus lässt sich nicht warnen. Er sagt: Herr, ich bin bereit, ins Gefängnis, in den Tod zu gehen. Und der Herr macht diese Prophezeiung in Vers 34. Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal leugnest, mich zu kennen. Und man kann es übrigens in Griechisch noch genauer übersetzen. Es ist ein Aorist, ehe du. Der Aorist beschreibt die Handlung als ein Punkt. Und zwar kann er bezeichnen die ganze Handlung als ein Punkt, aber man nennt das auch einen ingressiven Aorist, der zeigt den Beginn einer Handlung. Also man könnte übersetzen, er wird, ehe der Kran heute kräht, wirst du ansetzen, mich dreimal zu verleugnen. Zum Beispiel so übersetzt man den ingressiven Aorist in Epheser 1, Vers 13. Ganz anderer Zusammenhang. Ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, nachdem ihr geglaubt habt. Ja? Geglaubt hat, das ist punktuell Aorist. Aber man kann das noch schöner übersetzen mit: nachdem ihr zum Glauben gekommen seid. Also in dem Moment, wo ihr euer Vertrauen auf den Herrn gesetzt habt, dann hat Gott versiegelt. Und eben, ehe du ansetzt als ingressiver Aorist, da wird der Anfang der Handlung beschrieben, wirst du mich dreimal verleugnen. Im Markus-Evangelium sagt nämlich der Herr Jesus, ehe dass der Hahn zweimal krähen wird und du wirst mich dreimal verleugnen. Und wirklich, der Herr wird sein erstes Mal, in Markus wird das genau beschrieben, von Petrus verleugnet und der Hahn kräht zum ersten Mal. Und dann zweites Mal, drittes Mal verleugnet er und dann schreit der Hahn zum zweiten Mal. Also zweimal schreien, während er dreimal verleugnet. Und da sind ja immer wieder Leute gekommen. Seht ihr, das ist ein wunderbarer Beweis, wie die Bibel eben voller Fehler ist. Wie geht das auf? Ja, ich meine, der Herr sagt ja sogar, ehe der Kran, der Hahn, sogar noch stärker, Vers 34 hier, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, mich zu kennen. Aber in Markus kräht er schon beim ersten Mal. Ja, aber eben als ingressiver Aorist, der Anfang der Handlung, also bevor du ansetzt, mich dreimal zu verleugnen und erst dann kräht der Hahn. Und so gehen alle Stellen ganz schön auf. Aber eben, der Herr sagt das ihm ganz klar voraus, so wird es kommen. Und wir nehmen das ein bisschen vorweg. Ja, Elia?
Ich habe noch eine Frage dazu. Wieso hat Satan Gefallen daran, herauszufinden, was ist echt beim Gläubigen und was nicht? Und es ist ja eigentlich gut, wenn man weiß, was ist echt.
Warum hat Satan ein Interesse zu sehen, ob etwas echt ist oder nicht echt? Ja, wir sehen das schon bei Hiob. In Hiob 1. Es war ja klar, der Glaube von Hiob war echt. Und er hat das Zeugnis in Hiob 1, dass er ein gerechter Mann war. Aber der Satan kommt vor Gottes Thron und sagt, dieser Hiob ist nur so treu, weil es ihm so gut geht. Und wenn Gott einmal würde erlauben, dass sein Besitz angetastet wird, dann würde er sich lossprechen. Und Gott erlaubt das. Und der Test macht klar, Hiob war nicht Spreu, sondern echter Weizen. Aber auch dann ist er immer noch interessiert und sagt, ja, natürlich. Und das ist ja so. Ich meine, sobald es uns an den Kragen geht mit dem Leben, sind wir auch bereit, unseren Besitz herzugeben. Ja? Vorher kratzt man sich vielleicht dran, aber wenn man sieht, jetzt Leben oder Tod, ist man bereit, alles fahren zu lassen. Und eben, wenn sein Leben angetastet würde, also seine Gesundheit, dann würde er sich lossagen. Und auch da hat Gott eben gezeigt, sein Glaube war echt. Also der Teufel stellt in Frage, ob unser Glaube wirklich echt ist. Und natürlich hat er ein Interesse, dass es uns dabei schlecht geht. Ja? Und Gott in seiner Weisheit kann erlauben oder nicht erlauben. Und er setzt ganz genaue Linien. Er sagt, du kannst seinen Besitz antasten, aber ihn tastest du nicht an. Oder später, du kannst seine Gesundheit antasten, aber nicht sein Leben. Ja, und wir sehen dann später in den Versen 56 bis 60, wie Petrus den Herrn verleugnet. Und dann kommt das Krähen des Hahnes. Das ist im Licht von Markus 14 der zweite Hahnenschrei. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und dann Vers 61. Liest du das, Edmund? Das ist so ergreifend.
Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da dachte Petrus an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte. Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich.
Man muss sich im Klaren sein, Der Herr Jesus war im Haus des Hohenpriesters Kaiaphas. Das war das erste inoffizielle Verhör. Es gab zwei inoffizielle Verhöre in dieser Nacht, einmal im Haus von Kaiaphas und ein Verhör im Haus von Annas. Das wird übrigens nur in Johannes 19 beschrieben. Und das aus dem Grund, es gab ein rabbinisches Gesetz, das sagt, der Sanhedrin darf nur Gerichtsfälle über Leben und Tod entscheiden am Tag, nicht in der Nacht. Und jetzt hatten sie den Herrn. Jetzt sollte das alles so schnell wie möglich gehen, damit nicht etwa durch die Volksmenge oder so, durch einen Aufstand, das alles wieder vereitelt wird. Und darum hatten sie sich in Privathäusern versammelt und inoffiziell zwei Gerichtsphasen durchlaufen lassen. Das war also völlig inoffiziell, aber damit dann, wenn die offizielle Gerichtsphase im Sanhedrin, der dann im Tempel in der Säulenhalle, in der königlichen Säulenhalle zusammenkommen sollte, damit das dann sofort und ganz schnell gehen könnte. Und wir sehen, wenn wir diese Prozessphasen dann anschauen, Vers 66, und als es Tag wurde, versammelte sich die Ältestenschaft des Volkes, sowohl Hohepriester als Schriftgelehrte, und führten ihn weg in ihr Synedrium. Sobald die Sonne über dem Ölberg aufgeht, um 6 Uhr, gingen sie sofort für den offiziellen Prozess. Alles war nachts vorbereitet. Und jetzt muss man vorstellen, wie das war, dieser Druck unter diesem Kaiaphas, der den Herrn zu Tode bringen will. Und falsche Zeugen traten auf mit falschem Zeugnis. Der Herr ist damit beschäftigt, aber Lukas berichtet uns, dass der Herr zwischendurch hinausschauen konnte, und zwar in den Hof, wo Petrus war. Und es gab ein Blickkontakt, Augenkontakt. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und dann brach Petrus zusammen. Er erinnert sich an das Wort, ehe der Hahn heute kräht. Und dann geht er hinaus und weint bitterlich. Dieser Mann war am Boden zerstört. Das ist klar. Und dann wollte er allein sein. Aber wie ist das dann weitergegangen? Der Herr ist auferstanden und wir lesen nur im Lukas-Evangelium in einem Satz, dass der Herr Petrus allein erschienen ist. Und zwar, ich gebe einfach die Stelle an, aber wir werden das später genauer anschauen. In Lukas 24, Vers 34, da wird bezeugt, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Aber über diese Begegnung, und man beachte, Simon, nicht Petrus, die Begegnung mit Simon wird in der Bibel kein Wort berichtet. Das war nur zwischen dem Herrn und ihm. Aber wir wissen, in einer späteren Phase nach der Auferstehung, der Herr hat ja zu verschiedenen Gelegenheiten ist er erschienen, und dann diese Phase in Johannes 21, die Jünger sind in der Zwischenzeit nach Galiläa hinaufgegangen, in den Norden, haben dort wieder gefischt, und dann ist der Herr am Ufer gekommen. Und sie erkennen, dass er es ist. Und schauen wir mal in Johannes 21, Vers 15, kannst du noch lesen, Edmund?
Als sie nun gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Jona, liebst du mich mehr als diese anderen? Er sagte zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagte zu ihm: Weide meine Lämmer. Dann sagte er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Jona, liebst du mich? Er sagte zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Er sagte zum dritten Mal zu ihm: Simon Jona, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sagte zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe.
Ja, bis dahin. Also interessant ist, dass hier Petrus genannt wird, Simon Petrus. Das ruft in Erinnerung. Er ist ein wahrer Gläubiger. Petrus ist sein Name als Wiedergeborener. Simon erinnert, dass er immer noch die sündige Natur in sich hat. Edmund, wolltest du was sagen?
Simon Jona.
Sohn Jonas, ja? Sohn Jonas, ja. Aber eben in Vers 15, meine ich, heißt es, spricht Jesus zu Simon Petrus. Nicht nur Simon, sondern Simon Petrus. Und er stellt ihm die Frage, Simon, Sohn Jonas, liebst du mich mehr als diese? Ja, er hat ja gesagt, wenn alle sich ärgern, ich werde bereit sein, für dich zu sterben. Also er hatte klar gesagt, ich liebe den Herrn mehr als alle, die einen besseren Platz hatten. Und der Herr sagt, liebst du mich mehr als diese? Und Petrus, aber vor allem war diese Frage. Und Petrus sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und merken wir, in der deutschen Übersetzung ist nicht das gleiche, lieb haben wie lieben. Der Herr sagt, liebst du mich? Und das sind zwei verschiedene Wörter. Lieben, dafür steht Agapao. Und für liebhaben steht, ja, das ist gut, Verzeihung, ich schreibe einfach Griechisch anstatt Deutsch. Halbgriechisch. Agapao, das ist ein langes O. So. Phileo. Und Betonung ist hier. Phileo. Das Liebhaben. Und er benutzt also dieses schwache Wort. Ich habe dich lieb. Und er sagt nicht mehr als die anderen. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Aber er benutzt nicht mehr das starke Wort. Und das macht klar, auch für die anderen jetzt, mit dem Petrus ist was geschehen. Und dann sagt der Herr zu ihm, spricht er zu ihm, weide meine Lämmlein. Gibt ihm einen Auftrag, genau in Übereinstimmung, was wir hatten in Lukas 22. Darum schauen wir das jetzt an. Vers 32. Und bist du einst umgekehrt, so stärke deine Brüder. Der Herr hat ihm bereits da einen Hirtendienst anvertraut. Und zwar in Bezug auf die jungen Gläubigen. Weide meine Lämmlein. Und dann haben wir gesehen, beim zweiten Mal plötzlich fragt der Herr, Simon, Sohn Jonas, liebst du mich? Er benutzt wieder dieses starke Wort, aber sagt nicht mehr als diese. Darum, diese zweite Frage ist nicht die gleiche Frage. Das ist eine andere Frage. Liebst du mich? Ohne zu vergleichen mit den anderen. Und die Antwort, er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er benutzt wieder das schwache Wort. Aber mach keinen Vergleich mehr mit den anderen. Und er hätte natürlich auch sagen können, aber die anderen, die lieben dich mehr. Das sind Schmoller, oder? Ich weiß schon, ich bin immer der Letzte, oder? Familiensituation. Irgendwas war ein bisschen schwierig und dann, ja, ich bin sowieso immer der Dümmste in der Familie. Das ist Schmollen. Das macht Petrus nicht. Er sagt nicht, ja, ich bin sowieso der Letzte. Nein, er sagt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann sagt der Herr zu ihm, hüte meine Schafe. Das sind jetzt nicht mehr die Jungen, das sind die Alten. Und dann im Verlauf dieses Frühstücks, er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn Jonas, hast du mich lieb? Und jetzt benutzt der Herr auch das schwache Wort. Darum, es ist auch diese dritte Frage ist eine andere Frage. Er sagt nicht mehr, liebst du mich, sondern hast du mich lieb? Und die Antwort von Petrus, Petrus wurde traurig, als er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles und du erkennst, dass ich dich lieb habe. Also er vertraut darauf, der Herr weiß genau, was in seinem Tiefsten ist. Und wir müssen sogar manchmal sagen, dass wir auch Mühe haben, ganz genau zu wissen, was geht in uns genau vor. Ja? So kompliziert sind wir. Obwohl 1. Korinther 2 sagt, der Geist des Menschen, der ist es, der Tiefen des Menschen erforschen kann. Darum, wir wissen sicher besser, was in uns vorgeht, als andere Leute. Aber eben, Petrus sagt, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann kommt wieder ein Auftrag, weide meine Schafe. Merkt man, der Auftrag ist jedes Mal anders. Weide meine Lämmlein, das ist, beschäftige dich mit den jungen Gläubigen und gib ihnen Nahrung. Er sagt nicht, hüte meine Lämmlein. Das ist interessant, aber bei den Älteren sagt er, hüte meine Schafe. Die jungen Gläubigen, die wirklich für den Herrn brennen, einfach ihm ganz nachfolgen wollen, die sind beim Hirten. Ja? Aber so Ältere, die ein bisschen abgekaltet sind im Glaubensleben, die sind in Gefahr. Und die muss man hüten, dass sie nicht auf falsche Wege kommen. Und darum, das war ein anderer Auftrag. Weide meine Lämmlein. Weide meine Schafe. Aber hier in Vers 17 sagt er, weide meine Schafe. Nicht wie vorher, hüte meine Schafe. Weide meine Schafe. Und das muss man auch bei den Älteren. Man muss ihnen eben auch gute Nahrung geben. Und das Wort Gottes in seiner ganzen Frische bringen. Und das ist ja ein ganz wichtiges Mittel, das uns bewahrt, nahe beim Herrn zu bleiben. Nicht schlimmer, als wenn die Wortverkündung einfach Stroh ist. Ja? Die Herzen müssen brennend gemacht werden für den Herrn, aber eben es braucht beides. Weiden und auf die Gefahren hinweisen und ganz klar auch die Dinge benennen, die Gefahren. Und dann aber eben wirklich Nahrung geben. Das, was die Gläubigen stärkt, erfrischt und eben vorwärts bringt im Glauben. Ja, Philipp?
Ja, eben. Also ich habe mal gehört, dass manche behaupten, dass diese Stelle jetzt gerade angeschaut haben mit dem Weide meine Schafe und folgende, das sei die Wiederherstellung des Petrus. Aber wenn wir jetzt eben lesen, was wir vorher gelesen haben, aus 24, 34, der Herr ist wirklich auferstanden und dem Simon erschienen. Du hast ja da gesagt, da wissen wir nicht mehr, was der Herr mit ihm
besprochen hat.
Ist doch das die Wiederherstellung?
Ach so, also ich wiederhole für die es auf dem Livestream nicht gehört haben. Du sagst also in Lukas 24, der Herr begegnet Simon ganz allein. Das war doch die Wiederherstellung und nicht, wie man manchmal sagt, Johannes 21 war die Wiederherstellung. Die Antwort ist die, beide haben recht. Du hast recht und die anderen haben recht in diesem Fall, denn beides gehörte zur Wiederherstellung. Aber die erste Phase war ganz wichtig, etwas, das nur zwischen dem Gläubigen und dem Herrn geschieht. Und so ist es ganz wichtig, wenn wir falsche Wege gegangen sind, wir müssen vor dem Herrn ganz persönlich in Ordnung kommen. Und da gibt es eine Beziehung zum Herrn, in die kann niemand anders hineinschauen. Und das hängt mit dem zusammen, Herr, du weißt alles, ja? Aber hier geht es in Johannes 21 um die öffentliche Wiederherstellung. Weil Petrus hat öffentlich den Herrn verleugnet. Und wenn etwas öffentlich geschehen ist, dann muss es nicht mehr privat behandelt werden. Das ist auch wichtig, zum Beispiel in Matthäus 18, Vers 15 sagt der Herr, wenn dein Bruder wieder dich sündigt, so gehe zu ihm hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Nicht andere mit einbeziehen. Wenn er dann nicht hört, muss man noch einen Zeugen oder zwei Zeugen dazu nehmen. Wenn er dann nicht hört, dann muss man zur Gemeinde gehen. So in Stufen. Aber da geht es um, wenn dein Bruder wieder dich sündigt. im Privaten. Aber wenn etwas schon sichtbar ist, ja, dann ist es bekannt. Dann geht es nicht mehr um diese Diskretion. Darum kann Paulus im 1. Korintherbrief schreiben, ich habe gehört von den Hausgenossen der Chloe, dass unter euch Spaltungen sind. Ja, der eine sagt, ja, Paulus, hast du mal ein Privatgespräch gehabt mit den Brüdern da einzeln? Was war? Nein, die Sache war öffentlich. Und darum konnten die Hausgenossen der Chloe auch Paulus das mitteilen. Da mussten sie nicht zuerst noch Privatgespräche führen, das war bekannt. Und darum sagt er es. Oder denken wir an Philipper 4, plötzlich diese Überraschung, zum ersten Mal wird der Philipperbrief vorgelesen und dann heißt es, die Evodia ermahne ich. Und die Syntyche ermahne ich. Die Frauen sind zusammengeschrocken. Plötzlich wird ihr Name genannt. Paulus, wie geht das? Ein Brief an die Philipper und du erwähnst unseren Namen vor der ganzen Gemeinde. Dass sie eben einerlei gesinnt sein sollen im Herrn. Das muss man doch zuerst privat besprechen. Nein, dieser Streit war öffentlich. Und darum konnte Paulus das auch im Philipperbrief gerade direkt ansprechen. Da hinten war noch eine Frage.
Die Lukasstelle 24, da geht der Paulus darauf ein, Kapitel 15, und dann Kephas.
Genau. Also dieses Ereignis, dass der Herr dem Petrus erschienen ist, wird auch von Paulus erwähnt, in 1. Korinther 15. Er ist als Ersten dem Kephas erschienen. Aber der Punkt, um den es mir ging, war der, dass über diese Begegnung inhaltlich nichts gesagt wird. Nicht wahr? Bei den Emmaus-Jüngern zum Beispiel. Wissen wir, der Herr hat das Alte Testament ausgelegt, die Prophezeiungen auf ihn erläutert. Wisst, was er gesprochen hat? Was er mit den Elfen gesprochen hat, gebt mir Honigscheibe, gebt mir etwas zu essen, dann kommt Honigscheibe und so, Fisch, wird berichtet, aber dort nicht. Und das zeigt eben, der Herr hat ihn zuerst persönlich wiederhergestellt, aber dann war es wichtig, dass die anderen auch wussten, die Sache ist geordnet. Und damit war die Sache geregelt, die haben auch gehört, der Herr hat ihm einen Auftrag gegeben. Stellen wir uns vor, an Pfingsten wäre Petrus aufgestanden und plötzlich wäre einer zu ihm gezupft, der Petrus, geht zurück. Sollte doch vielleicht ein anderer machen, oder? Vielleicht der Johannes. Nein, es wäre für alle klar, der Herr hat Petrus wiederhergestellt und er hat ihn berufen, öffentlich zu dienen. Die Sache ist erledigt. Darum war das auch ganz wichtig, dass die anderen das auch mitbekamen. Ja?
Jetzt wäre mir endlich diese Stelle aus dem Sendschreiben zu Pergamus bekannt. Zwar im Vers, Kapitel 2, Vers 17.
Ja, sehr schön.
Da gibt der Herr eine wunderbare Verheißung, dem, der überwindet, werde ich vom verborgenen Manna zu essen geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt.
Und damit willst du eben hinweisen auf?
Das seelsorgerliche Gespräch und diese erste Begegnung mit dem Simon, wo nichts geschrieben steht, wo man nicht weiß, was hat er jetzt zu ihm gesagt. Diese erste Wiederherstellung.
Und diese Beziehung zum Herrn, die niemand hineinschauen kann. Also, für die, die es jetzt nicht am Livestream mitbekommen haben, Offenbarung 2, Vers 17, der Herr gibt den Überwindern die Verheißung. Sie bekommen einen weißen Stein, darauf einen Namen, und zwar einen neuen Namen, den niemand kennt, als nur der ihn empfängt. Das heißt also, der Herr wird auch in der Ewigkeit zu den Gläubigen, den Überwindern, eine Beziehung haben, die ganz absolut persönlich und exklusiv ist. Er gibt auf einem weißen Stein, das ist übrigens im Altertum die Art gewesen, wie man jemanden einlädt, als VIP. Also jetzt nach Hause einlädt. Man überbringt ihm einen Stein und darauf sein Name geschrieben. Und der Herr sagt, ich gebe ihm einen Stein und darauf seinen neuen Namen geschrieben. Und der neue Name beschreibt das, was er ist als neuer Mensch in Christus durch die Wiedergeburt. Aber der Herr sagt, niemand kennt diesen Namen, als nur der ihn empfängt. Und natürlich der Herr selber auch. Und das zeigt, es gibt in der Ewigkeit eine Beziehung von dem Herrn Jesus zu jedem Einzelnen von uns. Die ist einfach exklusiv. Nur er und ich oder du. Das ist wunderbar. Also dieses ganz Persönliche, das wird bleiben in Ewigkeit. Und dann ist auch schon klar, was auf dem Speisezettel ist. Verborgenes Manna. Das ist das Exklusivste. Manna spricht ja von dem Herrn Jesus und seinen Herrlichkeiten als dem Brot aus dem Himmel. Aber das verborgene Manna, das war das Manna, diese Menge, die in einen goldenen Krug getan wurde. 2. Mose 16, Vers 33. Und dann wurde dieser Krug in die Bundeslade gelegt. Hebräer 9, 1 bis 5. Im Allerheiligsten in der Bundeslade, im goldenen Krug. Das Manna, das spricht von den verborgensten Herrlichkeiten der Person des Herrn Jesus. Und das werden wir in der persönlichen Gemeinschaft genießen. Also das zeigt etwas von diesem Einzigartigen. Und das war eben nicht nur bei Petrus so, sondern das Beispiel hat Gott uns in der Bibel aufschreiben lassen, um uns allen Mut zu machen, es gibt im Dienst eine Wiederherstellung. Und dann muss man nicht immer denken, ach, was war damals, was war damals. Das darf uns dann nicht mehr zurückhalten, wenn die Wiederherstellung richtig, vollständig war. Aber das ist die Voraussetzung. Wenn Sünde in unserem Leben nicht geordnet ist und Dinge nie richtig geordnet worden sind, dann blockiert das uns fürs ganze Leben im Dienst. Das ist eine Bremse. Aber eben wenn es geordnet ist, dann Vollgas geben und nicht immer zurückschauen. Das will uns das zeigen. Jemand könnte ja sagen, aber es steht doch in Hebräer 10, ihr Sünden werde ich nie mehr gedenken. Und jetzt wurde das aufgeschrieben in den Evangelien. In allen vier Evangelien, was der Petrus, was er da gemacht hat, den Herrn verleugnet. Es war, um uns zu zeigen, es gibt wirklich Vergebung und es gibt wirklich Wiederherstellung. Ja, das muss ich dann nächstes Mal unbedingt einbauen. Aber es ist einfach schon 6 Minuten darüber. Vielen Dank.
Können wir vielleicht nächstes Mal auch zu Vers 6, 7 und 38 noch was sagen?
Ja, klar.
22, da geht es ja um Schwert.
Ja, ja, unbedingt. Das, darüber haben wir ja gar noch nichts gesagt. Das kommt. Und eben, was meine Frau mir noch angedeutet hat, ich habe einfach gesprochen so über Passa und über Abendmahl und die Frage ist aufgekommen, auch letztes Mal, als ich da erklärt habe, wie das Passa genau abläuft und wie das mit den vier Evangelien, mit den verschiedenen Stationen übereinstimmt, kommt die Frage, ja, sollen Christen nicht auch das Passa feiern? Und da muss die Antwort ganz klar gegeben werden vom Galaterbrief, nein. Das Abendmahl wurde da gegeben ins Passa hinein, aber im 1. Korintherbrief wird klar gemacht, und das Abendmahl, das hat Gott der Gemeinde gegeben. In der Gemeinde. 1. Korinther 10 und 11. Aber Galaterbrief macht klar, dass die Gemeinde nicht ins Judentum hineingebracht werden darf. Aber davon mehr beim nächsten Mal. Und noch